Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Wir singen ja so fröhlich jede Woche dieses letzte Lied gerade, weil wir Familie sind. Ist euch mal aufgefallen, wo es inhaltlich in dem Lied drum geht? Habt ihr das schon mal irgendwo wiedererkannt, wenn ihr so auf die Homepage geht? Frank hat in diesem Lied einfach mal die Werte unserer Gemeinde und die Art, wie wir miteinander leben wollen in der Gemeinde, verknüpft zu einem Lied, sodass wir uns das besser merken können. Und wir sind ja gerade dabei, so unsere Kultursätze hier in einer Predigtreihe euch nochmal vorzustellen, all denen, die vielleicht neu dazugekommen sind. Für die anderen ist es eine Wiederholung. Wir haben es voriges Jahr schon einmal gemacht, als wir beim Wir-Einander im Vogtland waren. So eine Art Gemeindefreizeit, könnte man sagen. Und wir haben gedacht, es tut gut, es einfach immer wieder einmal zu vertiefen und vielleicht eben es behaltbarer auch zu machen durch ein Lied. Und deswegen singen wir das jetzt wochenlang, jeden Sonntag, bis ihr es auswendig könnt. Genau, heute geht es um unseren zweiten Kultursatz, nämlich wir leiten klar und transparent. Wir haben ja unsere Kultursätze so versucht behaltbar auch zu machen, indem man sie so an einer Hand aufzählen kann. Wir leben mit unseren Stärken und Schwächen, haben wir vorige Woche gehabt, das ist der Daumen. Wir leiten klar und transparent, der Zeigefinger. Dann kommt der Mittelfinger. Wir ehren einander, schon in unseren Herzen. Also wir machen genau das Gegenteil, was die Gesellschaft macht. Wenn ihr diesen Finger hier in der Gemeinde seht, heißt das immer, ich ehre dich von ganzem Herzen. Dann kommt der dritte Finger, der sogenannte Ringfinger. Wir leben geistliche Familie. Und der kleine Finger, wir sind großzügig. Und das ist das, was wir als Gemeinde wirklich auch miteinander und auch in der Gesellschaft leben wollen. Großzügigkeit. Also heute geht es um den Zeigefinger. Wir leiten klar und transparent. Und ich habe einfach noch mal so einen ganz neuen Anlauf an dieses Thema genommen. Man kann ja ganz viel zu Leiterschaft und so weiter lesen. Dass vieles von dem, wer irgendwo eine Leitungsaufgabe hat, hat das schon gelesen. Und ich dachte, euch damit zu langweilen, das macht mir keinen Spaß, euch keinen Spaß. Also habe ich gedacht, ich gehe einfach nochmal einen ganz neuen Weg da drinnen und wir gucken mal, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Leiterschaft, beziehungsweise auch, wie bewertet die denn dieses Thema Leiterschaft? Das kann man ja ganz unterschiedlich auch bewerten. Für die einen ist das was Bedrohliches, da sagt mir einer, wo es lang geht. Und für die anderen ist das was Notwendiges, die sagen, woher soll ich wissen, wie ich gehen soll, wenn mir niemand sagt, wie und wo es lang geht. Also das ist ja auch sowas Ambivalentes vielleicht. Und ich habe einfach mal in die Bibel geschaut und dort ganz viel über Leitung. Also es wird heute alles nur so ein ganz kleiner Ausschnitt immer, aber den gönnen wir uns einfach. Und ich habe dabei beobachtet, dass im Blick auf Gott, er ist ja einfach der Leiter schlechthin, oder? Und bei Gott passiert etwas, wenn man schon die ersten Seiten der Bibel aufschlägt, da träumt jeder Leiter von. Nämlich, Gott sagt etwas und es geschieht. Durch den ganzen Schöpfungsbericht kann man genau das beobachten. Gott sagt etwas und es geschieht. Und das finde ich einfach großartig und es zeigt mir etwas davon, wie Gottes Wort eigentlich, ja, was Gottes Wort für eine Haltung zum Thema Leitung hat, nämlich eine ganz positive. Da, wo Leitung geschieht, da passiert etwas und zwar was ganz Positives. Unser ganzer Lebensraum geht letztlich auf das zurück, dass Gott etwas gesagt hat und es ist geschehen. Und wir alle leben da drinnen und dürfen da drinnen leben. Heute an diesem herrlichen Tag wieder die Sonne genießen. Ich finde, das ist einfach großartig. Und klar, wenn Gott etwas sagt, Gottes Wort ist schon nochmal was anderes als unser Menschenwort. Weil in Gottes Wort wohnt auch zugleich seine Wirkmächtigkeit. Das heißt, immer wenn Gott etwas sagt, dann geschieht das auch. Das ist eben Gott und Gottes Wort. Und das ist was ganz Besonderes. Aber ich lerne, Worte haben Macht. Auch menschliche Worte haben durchaus Macht. Wenn ihr mir jetzt zuhört, zum Beispiel, dann löst das etwas in euch aus. Die einen denken, was labert der Typ eigentlich da vorne die ganze Zeit? Und die anderen denken, hey, da könnte was dran sein. Und ein Dritter sagt, oh, das ist genau, was ich die ganze Zeit schon denke. Ich habe es noch nicht so ausdrücken können, aber irgendwie habe ich es die ganze Zeit gefühlt. Und es löst etwas in euch aus. Worte haben Macht und sie lösen etwas aus. Im besten Falle, finde ich, lösen sie aus Freude, Begeisterung, Aktivität, eine Bewegung zum Guten hin. Das ist das, was Worte, finde ich, auslösen können. Und wenn man mal so guckt, bis zum 6. Schöpfungstag, da hört sich der Schöpfungsbericht ja so ein bisschen an. Ja, man kann nicht sagen wie eine One-Man-Show, aber wie eine One-God-Show. Ne? Also Gott sagt etwas und es passiert. Klar, wir wissen, der Heilige Geist waberte über der Ursuppe. Das sagt Gottes Wort sehr deutlich. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Und man merkt auf einmal, das gesprochene Wort, das Wort, durch das Gott die Schöpfung ins Leben gerufen hat, ist letztlich Jesus. Also waren der Heilige Geist und Jesus auch schon dabei. Und am 6. Schöpfungstag, da ändert sich das nämlich plötzlich, da fängt Gott an zu sprechen. Und er sagt, lasst uns Menschen machen. Das ist quasi so eine erste Leitungsfunktion, die wir von der Bibel her erfahren. Gott als Leiter fordert sich, also den dreieinigen Gott, auf, etwas zu tun. Lasst uns Menschen machen. Und für mich ist damit in unübertroffener Art und Weise beschrieben, was der Sinn und Zweck von Leitung ist. Wozu Leitung am Ende immer dienen soll. Nämlich, Leitung dient Menschen und dient ihnen zum Leben. Das ist das, was Gott anschließend macht. Er schenkt den Menschen das Leben, nachdem er diesen Schöpfungsraum, also den Lebensraum der Menschen geschaffen hat. Und ihr Lieben, das finde ich, das ist das Zentrum jeglicher Leitung. Leitung dient den Menschen und dient dem Leben. Und wenn das wirklich im Blick ist, wenn wir den Menschen und das Leben im Blick haben, ich glaube, das ist der beste Schutz vor Machtmissbrauch. Das ist der beste Schutz vor Machtmissbrauch. Und für mich wird das an diesem ersten großen menschlichen Leiter nochmal unterstrichen, den Gottes Wort erwähnt, nämlich den Mose. Mose hat ja die Aufgabe, das Volk Gottes aus der Sklaverei in die Freiheit, ins Leben zu führen. Da haben wir das wieder. Das ist die eigentliche Leitungsaufgabe. Die sind dahin vegetiert. Die haben in Lehmgruben gestanden. Viele von denen sind dort gestorben. Die hatten keine so gute Ernährung. Und es ging ihnen wirklich schlecht. Und das hat sie ja zum Aufschrei bewogen. Und dann sagt Gott, ich schicke Mose. Und er soll euch aus dem, ja man kann schon fast sagen, totgeweihten Leben der Sklaverei herausführen in die Freiheit. Und Gott setzt doch einen drauf. Er sagt nicht nur, ich führe euch in die Freiheit, sondern er sagt, ich führe euch in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Versteht ihr? Leben in seiner ganzen Fülle. Nicht nur irgendwie überleben, sondern wirklich Leben in seiner ganzen Fülle. Das ist das, was Gott vorhat, was Gott möchte. Gott möchte, dass Leitung uns Menschen und unserem Leben dient und das umfassend. Dass wir nicht nur versorgt sind irgendwie, nicht nur gesundheitlich versorgt sind, nicht nur sozial eingebunden sind. Und das alles sind ja schon großartige Themen, oder? Das macht doch schon unser Leben aus, versorgt zu sein, gesund zu sein, sozial eingebunden zu sein. Hey, was für ein Geschenk, wenn du das alles drei hast. Das ist doch großartig. Und Gott hat das im Blick, weil er sagt, ich habe euch Menschen geschaffen als eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Ich möchte, dass ihr eine Dreieinigkeit seid, ähnlich wie ich, nämlich aus Körper, Seele und Geist. Gott ist nicht nur an deinem Glaubenselement interessiert, sondern daran, wie es dir körperlich geht, wie es dir seelisch gerade geht. Was deine Lebensumstände ausmacht, wie es dir gesundheitlich geht, aber auch wie du geistig und geistlich orientiert bist, wie du drauf bist, wie wir heute so sagen würden. All das interessiert Gott. Als guter Leiter interessiert Gott sich nicht einfach nur für deine Arbeitskraft hier im Rahmen der Gemeinde, sondern in allen Lebensbezügen interessiert sich Gott für dein Leben. Und Jesus, den wir Christen ja als unseren Herrn bekennen, als unseren Leiter bekennen, bekräftigt diese Absicht von Leiterschaft noch einmal mit den Worten, die wir in Johannes 10, Vers 10 finden. Jesus sagt, ein Dieb, der will rauben, morden und zerstören. Aber ich bin gekommen, um ihnen das Leben in seiner ganzen Fülle zu schenken. Und das, wenn Gott, wenn Jesus von ganzer Fülle spricht, dann hat er diese Dreieinigkeit des Menschen im Blick, Körper, Seele, Geist. Und das heißt, das geistliche Moment, das, woran du glaubst, das ist eingeschlossen. Das ist eingeschlossen. Und das ist es Gott wichtig, dass du an das Richtige glaubst, an ihn glaubst, der uns das Leben geschenkt hat. Das ist Jesu Absicht mit dir, Leben in seiner ganzen Fülle. Und das geht natürlich nur mit dem Erfinder des Lebens, also mit Gott selbst, dessen erster Auftrag nämlich uns und unserem Leben galt. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Und ich lerne aus alledem für meine Leitung als Christ Folgendes, und das kannst du mitnehmen. Egal, wo du selber auch als Leiter tätig bist, sei es innerhalb der Gemeinde, aber auch in deiner Familie, auf Arbeit. Jeder von uns übt ja am Ende auch Leitungsaufgaben aus. Wir alle haben es mit Menschen zu tun, wenn wir uns nicht gleich nach Hause kommen, wieder im Keller einschließen und warten, bis wieder Sonntag wird. Dann haben wir ja alle irgendwie mit Menschen zu tun. Und wir nehmen einfach, wir sind Leiter. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und ich nehme mit für Leitung. Leitung dient uns Menschen und unserem Leben. Und sie nimmt Maß an Gottes Leitung. Und sie führt am Ende immer auch zu ihm. Sei an deinem Arbeitsplatz immer auch Zeugin, Zeuge Jesu. Und christliche Leiter sind Diener Gottes. Und als solche dann auch immer Diener derer, die sie leiten dürfen. Und das unterstreicht Paulus noch einmal bei einer ganz besonderen Gelegenheit. Paulus war es ganz im Sinne Jesu wichtig, in allen Gemeinden, die er gegründet hat, immer gleich auch Gemeindeleitungen einzusetzen. Also dass Ortsgemeinden von Gemeindeleitungen geleitet werden, das ist ein urbiblisches Prinzip. Und als Paulus bewusst wurde, dass er die Gemeinde in Ephesus nun das letzte Mal sehen würde, da bat er alle Gemeindeglieder noch einmal zu sich, zu diesem Hafen in Ephesus zu kommen. Und da sagt er den für mich, für Leitung, bemerkenswertesten Satz, den ich je gelesen habe. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Er schreibt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zuvorstehern, also Leitern, bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich könnte eine ganze Predigt, mindestens eine, an dieser Stelle über diesen Vers einfügen. Da wird so viel über Leiterschaft gesagt. Aber das wichtigste Moment ist mir, dass Leiterschaft immer eine Herz-zu-Herz-Angelegenheit ist. Und das wird in diesem Vers deutlich. Gott hat sich die Gemeinde mit seinem Blut erkauft, aus diesem Herzensantrieb der Liebe. Weil er sagt, ich will, dass nicht ein einziger verloren geht. Nicht ein einziger soll in die Hölle rauschen. Jeder Einzelne ist mir wichtig. Ich habe dich doch nicht geschaffen, damit du an mir vorbei am Ende in die Hölle rauscht. Es war nie meine Absicht. Sondern ich will, dass du das Leben in seiner ganzen Fülle hast. Das war von Anfang an meine Absicht. Und dann merkt man, und Gott sagt, wenn das nicht anders geht, und er sagt, es geht nicht anders, dann kostet es mich mein Leben und mein Blut, damit du leben kannst. Das ist Leiterschaft. Da opfert sich einer für mich aus freien Stücken, weil ich ihm das wert bin. Ich finde das unfassbar. Und Gott sagt, und wenn du Verantwortung in der Gemeinde übernimmst, dann ist das dieser Charakterzug, der dich bestimmen muss. Dann ist das Moment schlechthin in deinem Herzen. Und ich betrachte die Gemeinde als Herde, und ein Hirte ist für seine Herde verantwortlich. Und es geht ihm nicht darum, nur zu gucken, gibt es ordentlich Schafsmilch und am Ende auch ein nettes Schafsteak, sondern es geht ihm darum, dass es den Schafen gut geht. Dass die vollumfänglich versorgt sind. Wenn die Schnupfen haben, brauchen die Medizin. Wenn die mal nicht können, brauchen die Tagruhe. Und. Hier wird mit Blick auf Leitung einmal mehr deutlich, Leitung nimmt immer den ganzen Menschen im Blick. Nie nur etwas von ihm. Ein Hirte sorgt für sein Schaf voll und ganz. Und darum geht bei geistlicher Leitung immer der Mensch vor die Programme. Und ich bin jederzeit bereit, ein Programm in der Gemeinde abzusagen, wenn ich merke, dass Menschen damit überfordert würden, dass sie das am Ende nicht mehr hinkriegen. Ich habe das feste Vertrauen zu Gott, auch wenn wir noch so etwas Großartiges geplant haben in der Gemeinde, dass Gott diese Ziele dann auf anderem Weg erreicht. Weil das sein Herzschlag ist, wie wir miteinander umgehen sollen. Fürsorge, Miteinander, nicht Ausbeutung. Darum geht bei geistlicher Leitung immer der Mensch vor das Programm. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Das ist eine Anweisung des Heiligen Geistes. Das kommt nicht von irgendwem. Es ist die Anweisung des Heiligen Geistes. Und geistliche Leitung wird immer auch durch den Heiligen Geist berufen. Ich erinnere mich deswegen so gern an unsere letzte Leitungswahl. Wir machen das hier in der Gemeinde, dass es so etwas wie einen Berufungsausschuss gibt, wo man sich hinwenden kann, wenn einem im Gebet Leute vor Augen stehen, wo man denkt, die könnten eine Leitungsgabe haben, die könnten in der nächsten Phase zur Gemeindeleitung gehören, dann obliegt es diesem Berufungsausschuss nochmal hinzugucken. Und wir hätten letztes Mal die Wahl durchführen können. Alle Anforderungen haben gestimmt, die wir mal formuliert hatten. Und dann stehen die doch auf und sagen, wir haben nicht das Gefühl, dass das jetzt dran ist. Wir haben nicht den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, alles ist so okay, geht weiter. Sondern wir haben das Gefühl, es braucht noch mal die Pausetaste und wir müssen noch mal gucken und uns ein bisschen weiter orientieren. Ist das nicht schön? Wenn der Heilige Geist Menschen das Rückgrat und den Mut gibt zu sagen, wir haben das Gefühl vom Heiligen Geist her, es ist noch nicht an dem Punkt, dass wir wählen können. Das ist Leitung durch den Heiligen Geist. Das ist das, bei aller Struktur, die Gemeinde auf jeden Fall braucht, nicht falsch verstehen. Gemeinde braucht Struktur, deswegen haben wir ja auch eine Wahlordnung und so, haben wir alles. Aber da muss immer, immer Raum sein, dass der Heilige Geist sagt, so, ich bin in der Straßenbahn, ich ziehe jetzt mal die Reißleine. Jetzt steht der ganze Laden erstmal still. Und jetzt gucken wir erstmal, was wieder Sache ist. Der Heilige Geist muss unbedingt Raum haben, damit er durch die Leute in der Gemeinde das aussprechen kann, was Jesus möchte. Einfach mal so als ein paar Gedanken, wie wir hier Leitung verstehen als Gemeinde. Aber was meint vielleicht so die vielleicht dann in dem Zusammenhang klar und transparent? Wir leiten klar und transparent. Ich habe verstanden, Uli, euch ist es wichtig, dass der Heilige Geist durch die Leiter leitet. Aber wie passiert das? Wie geht das jetzt klar und transparent? Und typisch deutsch ist es wahrscheinlich, dass wir an erster Stelle jetzt zunächst dabei an Organisationsstrukturen denken. Klar und transparent, Organigramm, da steht dann, wer ist für was verantwortlich, was ist das Zeitbudget, das er braucht und so weiter. Wie viel Kohle kriegt er, damit er seine Aufgaben umsetzen kann? Ja, das alles braucht es auch. Und das ist total wichtig. Mir geht es überhaupt nicht darum, das klein zu reden. Aber es gibt tatsächlich nach meinem biblischen Verständnis für all das, was uns so wichtig ist an dieser Stelle, ein übergeordnetes Ziel. Die Frage ist ja immer, wenn wir klar und transparent leiten, warum? Was ist das übergeordnete Ziel? Wollen wir einfach, dass alle stramm marschieren können? Ist das unser Ziel? Kann man auch machen. Kann man auch bei der Bundeswehr machen. Die Frage ist, warum machen wir das? Was wollen wir damit bezwecken? Und ich glaube, geistliche Leitung trägt durch Klarheit und Transparenz zum Frieden in der Gemeinde bei. Das ist das übergeordnete Ziel. Und ich möchte euch das deutlich machen an einem Beispiel aus Gottes Wort, Apostelgeschichte 15. Wer so die Apostelgeschichte immer schon mal rauf und runter liest, der wird wahrscheinlich gleich sagen, ah, Moment mal, da war doch dieses Apostelkonzil, genau. Bei der Missionsarbeit des Paulus kamen Menschen zum Glauben. Jetzt kamen da aber auch Leute zum Glauben, die waren keine Juden, die kannten das jüdische Gesetz nicht. Und Paulus ist ja losgegangen, am Ende bis Rom, der war in Pusemuckel und wo der alle war. Aber in Pusemuckel wusste keiner etwas vom jüdischen Gesetz. Jetzt kamen da aber auch Leute zum Glauben. Und jetzt war natürlich die spannende Frage, muss ein Pusemuckler auch Jude werden, um Christ sein zu können? Ja oder nein? In Jerusalem, wo die Stammgemeinde waren, da war die weit überragende Mehrzahl stramme Juden. Und die haben gesagt, wir können doch nicht, wenn Jesus Gottes Sohn ist und Gott uns durch Mose dieses Gesetz hat zukommen lassen, jetzt einfach sagen, das Gesetz interessiert uns nicht mehr, wir haben ja jetzt Jesus. Sondern das verdient doch unser Gott und das verdient doch Jesus aus Respekt vor ihm, dass wir dieses Gesetz weiter einhalten und dabei wissen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben und uns von seinem Heiligen Geist leiten lassen. Das haben die nicht gemacht, weil die dachten, das war schon immer so, das muss jetzt auch bleiben. Sondern das haben die gemacht, weil die das sagten, das sind wir doch Jesus, das sind wir Gott, das sind wir doch unserem Vater im Himmel einfach mal schuldig. Und das ist doch auch gut, das hat doch Jahrhunderte funktioniert. Ja. Das war jetzt mal eine Herausforderung. Ne? Die Gemeindeleitung in Jerusalem hat sich dann Kiste Limo in die Mitte gestellt. Und dann haben die überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben die gesagt, so, Paulus, Barnabas, ihr wart ja jetzt überall bis Pusemuckel. Erzählt uns doch mal, was passiert ist. Und dann haben die erzählt. Dann haben die gesagt, wir haben festgestellt, auch wenn Menschen mit nicht-jüdischem Hintergrund zum Glauben kamen, hat Gott denen den Heiligen Geist gegeben. Genauso wie wenn Menschen, die aus jüdischem Hintergrund zum Glauben kamen, auch diesen Heiligen Geist bekommen haben. Und wir haben dann mal mit dem Zollstock nachgemessen, es war gleich viel. Wir konnten keinen Unterschied feststellen. Also Gott war es scheinbar völlig egal, ob jemand mit jüdischem Hintergrund zum Glauben findet oder mit nicht jüdischem Hintergrund. Hauptsache, er findet zu Jesus. Jeder griff nach einer Limo, hat's mal sacken lassen. Und dann war es einer aus der Gemeindeleitung, der Jakobus, der das Wort ergriff. Und das ist für mich so ein ganz wichtiges Moment für klare und transparente Leitung. Nämlich, er stimmt das Ganze mit Gottes Wort ab. Und sagt, wisst ihr was, wenn ich das so höre, da gibt's im jüdischen Gesetz einen Abschnitt, da ist eigentlich das Moment vorhergesagt. Ich habe das nie so verstanden, aber jetzt merke ich, wie der Heilige Geist mit dieser Stelle aufschließt. Und eigentlich, ihr Lieben, sind wir eingebunden in das, was Gott vorgedacht hat. Gott hat diese Zeit schon vorausgesehen und in seinem Wort besprochen. Und deswegen kommt er zu folgendem Schluss. Wir können das nachlesen, Apostelgeschichte 15, Abvers 19. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig schwer erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde. Alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Moses Sabbat für Sabbat überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Ich ergänze es selbst in Pusemuckel. Also dies war für die Juden, glaube ich, warum kommt das da so rein? Ich glaube, das war für die Juden einfach so eine Mindestanforderung, um überhaupt, man muss sich auch vorstellen, wenn du als Jude es nicht gewohnt bist, Nichtjuden in dein Haus zu lassen und mit ihnen zu essen. Und jetzt kommen die da rein, da laufen noch die letzten Tropfen vom saftigen, blutigen Steak aus dem Mund. Möglichst Schweinesteak, was die Juden nie gegessen hätten. Da war für die einfach mal Schicht im Schacht. Da waren die innerlich überfordert. Wir stellen uns manches, glaube ich, viel zu geistlich vor in der Bibel. Da ging es um ganz praktische menschliche Momente, wo ich gesagt habe, das wäre eine Überforderung für die Juden. Wenn die jetzt mit Nichtjuden zusammen sein sollten und die würden dabei auch noch Götzenopferfleisch essen, also angenommen, die gehen umgekehrt zu Besuch und die setzen ihnen Götzenopferfleisch vor, das kriegten die nicht hin. Und Paulus sagt ja später sowieso, ach, wenn ihr wisst, dass es von Götzen geopfert ist, lasst es einfach stehen, sondern esst ihr was anderes. Und er sagt, aber auch eben dieses Ausgeblutete, das war ihnen einfach so, so wichtig. Es war ihnen unmöglich, mit Menschen, die das nicht beachteten, an einem Tisch zu sein. Aber genau das war ja doch das Ziel. Eine Gemeinde aus jüdischen Christen und nicht-jüdischen Christen. Das war das Ziel. Dass die einander mit Leidenschaft und Liebe füreinander da waren. Und das kannst du nicht, wenn da drinnen was blockiert. Und darum diese Mindestanforderung. Und scheinbar waren das auch Dinge, weil das jeden Sonntag auch in der Diaspora, also in der Fremde, in den verschiedenen Ländern, in der Synagoge so gelehrt wurde. Und das ist ja immer so, da schwappt ja auch mal ein bisschen was raus. Ne? Ihr habt auch ein paar Kenntnisse über Islam, ihr habt ein paar Kenntnisse über Judentum, über ein paar Kenntnisse über Umweltschutz und so weiter. Immer wenn irgendwo eine Gruppe sich trifft, dann schwappt ja von deren Inhalten auch ein bisschen was raus. Und das war hier scheinbar auch so. Das war deswegen so Land auf, Land ab so ein bisschen bekannt. Bei den Juden, die haben es nicht so mit Schweinefleisch und auch nicht so, wenn da noch Blut irgendwie und Blut ist alles nicht ihre Nummer. Das war auch so ein bisschen rausgeschwappt. Also man konnte das so ein bisschen als Allgemeinwissen auch voraussetzen, dass akzeptiert wurde. Und so wurde hier klar und transparent geleitet. Alle wussten einerseits, was jetzt galt. Und dabei wussten auch alle, warum das galt, nämlich sie hatten es mit Gottes Wort abgeglichen, das war biblisch begründet. Und da hat man etwas formuliert, wo man sagt, okay, damit müssten eigentlich alle leben können, die noch nicht die Christen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, brauchen nicht das ganze Gesetz halten, aber sie sollen eben natürlich ein christuszentriertes Leben führen und letztlich war da ganz vieles deckungsgleich mit dem, was im jüdischen Gesetz stand. Die 10 Gebote gelten für uns Christen heute auch noch. Die kommen aus dem Judentum. Also so war da ganz viel, wo sie sagten, da gibt es eh eine große Schnittmenge. Und wenn wir jetzt noch diese paar Sachen noch mal auf alle legen, was diese Nahrung angeht, dann müsste es passen. Also alle wussten jetzt, was galt, warum es galt und dass es biblisch fundiert war. Und dadurch kehrte tatsächlich wieder Frieden ein. Frieden in die ganze Gemeinde. Und Frieden ist deshalb aus meiner Sicht das übergeordnete Ziel von klarer und transparenter Leitung. Dass ich nicht nur weiß, was ich machen soll, sondern dass ich immer auch weiß, warum. Und dass ich als Christ nachvollziehen kann, das stimmt wirklich mit Gottes Wort und Willen überein. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht noch mal so einen kleinen Einschub machen, der dem einen oder anderen vielleicht hilfreich ist, nämlich mal auf den Unterschied zwischen Leiten und Organisieren hinweisen. Das sind in der Bibel auch zwei verschiedene Geistesgaben. Wer weiter im Neuen Testament liest, der stellt fest, dass es da extra auch die Gabe der Leitung gibt. Also Gott möchte, dass Gemeindeleitungen sich aus Menschen zusammensetzen, die diese Gabe haben und dass auch die einzelnen Gruppen in der Gemeinde, angefangen von Haus und Hof, über die Technik, Bereich Kinder, Jugend, egal, Senioren, jeder Bereich, dass die Leiter dort Menschen sind, die eine geistliche Gabe dafür haben. Wenn man in die Wirtschaft guckt, in der Wirtschaft sprechen wir ja oft von Leitern einer Organisation. Da entlarvt uns ja auch wieder so ein bisschen unsere Sprache. Das heißt, wir suchen eigentlich ein Organisationsgenie, das den Plan hat, damit es diese Leiter, die Organisation gut leiten kann. In Gottes Wort finden wir bei der Auflistung geistlicher Gaben aber eine klare Unterscheidung zwischen der Gabe zu leiten und der Gabe zu organisieren. Organisieren meint, und ich verwende mal eine vorgeprägte Formulierung aus dem Dienstseminarprogramm, was von Bill Heibels, Bruce Buckby und Don Cousins mal entwickelt wurde, da heißt es in dem Teilnehmerheft, organisieren meint die von Gott gegebene Fähigkeit, zu verstehen, wie eine Organisation funktioniert, sowie Abläufe so zu planen und durchzuführen, dass gesteckte Ziele erreicht werden können. Organisieren meint die von Gott gegebene Fähigkeit, zu verstehen, wie eine Organisation funktioniert, sowie Arbeitsabläufe so zu planen und durchzuführen, dass gesteckte Ziele erreicht werden können. Das ist Organisieren. Braucht's. Keine Frage. Du hast ein Ziel bekommen, du kennst deinen Laden und du legst entsprechend eine Struktur und die nötigen Arbeitsabläufe an und ihr erreicht das Ziel. Leiten in der Bibel meint, gleiches Buch, andere Stelle, die von Gott gegebene Fähigkeit, Perspektiven zu vermitteln, Menschen zu motivieren und anzuleiten, dass sie gemeinsam Gottes Ziele erreichen. Leiten in der Bibel meint die von Gott gegebene Fähigkeit, Perspektiven zu vermitteln, Menschen zu motivieren und anzuleiten, dass sie gemeinsam Gottes Ziele erreichen. Ich bin immer so jemand, ich brauche einen einfachen Satz. Ich habe es für mich so formuliert: Organisatoren organisieren Menschen in Strukturen und Abläufen. Leiter leiten und prägen Herzen dieser Menschen nach dem Herzen Gottes. Mir hilft bei meiner Leitung auch da nochmal so eine Aussage aus Sprüche 29, 18. Da heißt es, wenn keine Offenbarung, und gemeint ist hier bei Offenbarung einmal das, was Gott in seinem Wort uns offenbart hat, aber auch was Gott uns durch Visionen, durch Eindrücke zeigt. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz, das stelle ich jetzt mal hier für den Willen Gottes, beachtet. Und ihr Lieben, es geht bei der Gemeinde darum, oder es geht bei der Gemeinde nicht darum, was wir wollen. Es geht nicht darum, was die Gemeindeleitung will, sondern es geht darum, was Gott will, was Jesus will. Denn wir sind nicht Gemeinde XY, sondern wir sind Gemeinde Jesu. Damit ist der Chef benannt. Das heißt, Jesus hat das Sagen. Und nach ihm und seinem Willen strecken wir uns aus. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel als Gemeindeleitung 2024 mal zurückgezogen und haben Jesus gefragt: Herr, was ist dein Wille mit dieser Gemeinde für die nächsten 10 Jahre? Das machen wir so alle 10 Jahre mal. Was möchtest du? Warum machen wir das? Psalm 103, Vers 7 lesen wir von Gott: Er hat Mose seine Wege wissen lassen und Israel seine Taten gezeigt. Also Gott hat ein Interesse, dass seine Leiter und am Ende seine Leute wissen, was er will. Also offenbart er es in seinem Wort, aber auch in konkreten Situationen immer wieder durch Bilder, durch Eindrücke, durch Bibelworte, die natürlich alle zusammen mit Gottes Wort übereinstimmen müssen. Und in Johannes 15, da teilt Jesus seinen Nachfolgern Folgendes mit: Ich gebiete euch, einander genau so zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Mir zeigen alle diese Aussagen, unser himmlischer Vater und sein Sohn Jesus wollen uns an ihrem Wirken in dieser Welt beteiligen. Sie wollen, dass du und ich, dass wir als Gemeinde ein fruchtbares Leben führen, als in der Funktion, wo wir als Gemeinde tätig sind, aber auch zu Hause in unserem Alltag. Wir sollen ein fruchtbares Leben führen, eines, das Menschen mit Gott verknüpft und immer tiefer in die Nachfolge hineinführt. Und deswegen nehmen sie uns immer wieder mit in das hinein, was sie vorhaben zu tun. Das ist Vision im biblischen Sinne. Gott schenkt uns ein Bild von seiner Zukunft mit uns, von dem, was er vorhat, in unserer Mitte zu tun. Und als wir als Gemeinde sind auf diese Weise dann eben vorbereitet, wenn Jesus anfängt, dann diese Dinge in unserer Mitte umzusetzen, weil er uns vorher informiert hat. Und dann können wir uns ihm zur Verfügung stellen und können den Part übernehmen, den er uns zugedacht hat. Das ist so ein Höchstmaß an Wertschätzung für mich. Ich meine, was in dieser Welt könnte Gott nicht allein viel besser? Und dann kommt er daher und sagt: Ich will das aber nicht alleine. Ich will das bitte zusammen machen. Ich hab dich so lieb. Ich will nicht, dass du dein Leben lang vom einen aufs andere Bein rumtippelst und sagst: Was soll ich denn machen? Wofür bin ich denn gut? Sondern er sagt: Du bist gut meine Ziele in dieser Welt zu verwirklichen. Und deswegen vertraue ich euch als Gemeinde an, was ihr in den nächsten Jahren vorhabt zu tun, damit ihr vorbereitet seid, damit du dich einklinken kannst in das, was ich in deiner Mitte tun will. Mehr Wertschätzung, finde ich, geht nicht von Seiten Gottes. Wir haben also als Gemeindeleitung 2024 im März zurückgezogen und haben einfach nochmal gefragt, Herr, was soll bis 2034 in dieser Gemeinde passieren? Was hast du vor? Was willst du tun? Und wir haben das dann auf einer Mitgliederversammlung euch auch schon kundgetan. Wir werden das auch nochmal hier in einem Visionsgottesdienst an einem Sonntag machen, damit ihr alle auch wieder mit hineingenommen seid, weil uns das als Gemeindeleitung einfach wichtig ist, dass ihr wisst, was da kommt und innerlich alle vorbereitet seid. Wir haben im Gemeindebrief schon was dazu geschrieben, aber ihr werdet merkt, wir versuchen das auf verschiedenen Ebenen, einfach damit ihr klar habt, was wir denken, von Gott gehört zu haben. Und das sind Fehler beim Hören eingeschlossen. Es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir als Gemeindeleitung, wir wissen immer ganz genau, wie es läuft. Nein, wir sind einfach nur Diener euch, von euch und Diener Gottes, die Gott bitten, uns ein Bild zu geben, damit wir wissen, in welche Richtung wir aufbrechen können. Und wie diese Vision konkret aussieht, wie gesagt, dazu mehr an einem anderen Sonntag. Am Schluss noch ein Gedanke. Nämlich, wir leiden klar und transparent. Wie reagiert ihr darauf? Was bedeutet es für euch als Gemeinde? Was ist euer Part? Und wer in unsere Grundwerte hineinschaut, die wir als Gemeinde haben, in unsere Gemeindewerte hineinschaut, der liest dort zum Wert geleitet. Weil Gott uns liebt, ordnen wir uns gerne seiner Autorität unter. Das heißt, wir akzeptieren Leitung auf allen Ebenen als biblisches Prinzip und begleiten unsere Leiter betend, kritisch und loyal. Also hier geht es nicht um den Geltungsdrang von Gemeindeleitung. Ich hoffe, das ist ein bisschen deutlich geworden heute Morgen. Sondern jetzt geht es um ein logisches und vor allem biblisches Prinzip. Logisch insofern, dass es ja nur immer dann Sinn macht, Leitung zu leben, wenn es Leute gibt, die ja auch folgen. Jemand hat mal gesagt, ein Leiter, dem keiner folgt, der geht spazieren. Ich finde den Satz super. Genau so ist es. Ich meine, spazieren gehen, können wir alle, brauchen wir keinen für, kein Thema. Aber Menschen werden am liebsten folgen, ist meine Beobachtung, wenn sie sich hinter die Vision stellen können und klar und transparent herleiten können, was sie machen sollen und warum. Und dass es aus der Bibel kommt. Die biblische Grundlage, warum wir uns Leitung unterordnen, finden wir in Hebräer 13, den Verse 17 und 18. Da heißt es, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, jetzt kommt das nochmal, ne, aus Apostelgeschichte 8, 20. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achte darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können. Denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Betet für uns, schreibt dann der Verfasser des Hebräerbriefes. Unser Gewissen ist zwar rein, aber wir möchten ein einwandfreies Leben führen. Das heißt, auch der sagt, wir können immer mal irren. Und wir brauchen es, dass ihr für uns betet, dass das möglichst wenig passiert. Und uns anspricht, wenn ihr das Gefühl habt, da läuft was nicht rund. Das heißt also nicht einfach alles abzunicken. Das haben wir beim Apostelkonzil eben in Apostelgeschichte 15 gelernt. Es ist richtig und wichtig, Bedenken, die mir kommen, zu äußern. Aber wenn dann Beschlüsse klar und transparent gefasst und verkündet sind, dann ist es ebenso wichtig, sich dahinter zu stellen und sie umzusetzen. Weil sonst freut sich am Ende nur einer, der Teufel, weil es ihm gelungen ist, uns als Gemeinde durch Streit oder Stillstand aufzuhalten. Uns in der Leitung ist es deshalb umso wichtiger, dass ihr als Gemeinde für uns betet. Wir wissen uns für unser Tun und Lassen vor Gott verantwortlich. Und das lässt uns oft genug erschaudern, da dürft ihr versichert sein. Und es nimmt uns in Zucht, dass wir sagen, unser Maßstab ist Jesus. Wir wollen mit euch so umgehen, wie Jesus mit euch umgeht.
und wie er mit uns umgeht. Aber vor allem wollen wir seinen Willen, seine Vision immer wieder neu erkennen und mit euch umsetzen. Und dazu brauchen wir euer Gebet. Und dazu brauchen wir eure Mitarbeit und euer waches Auge, wenn mal Sachen schief laufen. Was aber dabei herauskommen kann, wenn wir so miteinander und mit Jesus zusammenarbeiten, ich finde, das haben wir am letzten Wochenende wieder wunderbar beim Wir-einander erlebt. Bis dahin, dass wir so viele Menschen taufen durften, weil sie ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Ich finde, was dabei herauskommen kann, das ist jeden Stress, jede Mühe wirklich von Herzen wert. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.